Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Adventszeit, Weihnachtszeit, Zeit zum Jahresende und Zeit zum Jahresbeginn, das alles sind so Zeiten der guten Wünsche. Viel Gutes wünschen wir uns dann. Christinnen und Christen, darauf wurden wir eben schon mal hingewiesen, tun das oft mit dem Wort gesegnet. Gesegnete Adventszeit, gesegnete Weihnachtszeit, Gottes Segen für das neue Jahr. Freilich, es gibt auch andere Adjektive, mit denen das getan werden kann. Schöne Adventszeit, schöne Weihnachtszeit, frohes neues Jahr und so weiter. Ich benutze oft und gerne das Wort gesegnet in diesem Zusammenhang. Warum? Es sind im Wesentlichen zwei Gründe. Mit dem Wort gesegnet sind so die ganzen Wechselfälle des Lebens erfasst. Mit schön, gut, froh habe ich immer den Eindruck, wir beleuchten nur so eine bestimmte Seite des Lebens, eben die schönen Seiten, die Schokoladenseiten. Gesegnet umfasst alles, das ganze Auf und Ab des Lebens. Und das andere, in diesem Wort ist enthalten das tiefe Wissen darum, so vieles in unserem Leben ist unverfügbar. Wir haben da nicht alles in der Hand. Wir sind angewiesen auf etwas, was wir uns nicht selbst geben können, was von außen kommen muss. Schutz, Bewahrung, Kraft. Gesegnet und segnend leben. Wir schauen, um ein bisschen diesem Phänomen des Segens näher zu kommen, wir schauen zunächst weit zurück ins Alte Testament und hören Gottes Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a. Gott, der Herr, sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Liebe Gemeinde, diese Verse aus dem ersten Buch Mose sind ein Schlüsseltext in der Heiligen Schrift. Diese Verse stellen das Ende der Urgeschichte dar und den Anfang der Heilsgeschichte oder der Segensgeschichte. Deshalb ein Schlüsseltext. Urgeschichte nennen wir das, was wir in den ersten 11 Kapiteln der Bibel finden. Und da ist ja zunächst mal die Rede in den ersten beiden Kapiteln von der Schöpfung, von ihrer Schönheit und von der Größe des Schöpfers. Faszinierend, was und wie das da beschrieben wird. Mit dem Faszinierenden ist es aber auch dann schon bald zu Ende. Die Geschichte geht nämlich so weiter, dass es dann heißt, der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm, Gott, weh. Und deshalb lesen wir dann weiter: Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erschaffen hätte, denkt sich Gott. Verständlich. Was war passiert? Die Menschen, die Gott als sein Gegenüber geschaffen hatte, mit dem Ziel, dass er mit ihnen in Gemeinschaft leben konnte und wollte, diese Menschen machten ihm deutlich: Gemeinschaft mit dir, guter Mann, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen keinen Gott. Gott sein, das können wir selbst. Wir kommen alleine klar. Dich brauchen wir nicht. So wurde das Gottesverhältnis gründlich zerstört. Und diesem zerstörten Gottesverhältnis folgten die Zerstörungen der zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zum Mord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und deshalb das Resümee: Die Erde war voll von Unrecht und Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall Verdorbenheit. Die Menschen waren so lesen wir da im 6. Kapitel, vom rechten Weg abgekommen. Genug Urgeschichte. Wenig Rühmliches wird da über den Menschen gesagt. Und dann schließt diese Urgeschichte mit der Darstellung des Turmbaus zu Babel, ein großartiges Unternehmen, das aber auch großartig daneben geht. Am Ende sind die Völker über die ganze Erde verstreut, zutiefst voneinander geschieden. Ein Volk versteht die Sprache des anderen Volkes nicht mehr. Die Trennung ist komplett. Und insofern hat ein Ausleger des Buches Genesis gesagt, die Urgeschichte endet mit einer schrillen Dissonanz. Und wie soll es jetzt weitergehen? Geht es überhaupt irgendwie weiter? Doch, es geht weiter, zum Glück. Da gibt es nämlich in der Urgeschichte schon immer Andeutungen darauf, wie es dann weitergeht. Ein paar Beispiele. Die Menschen müssen nach der Übertretung des göttlichen Gebotes den Garten Eden verlassen. Gericht Gottes ist das. Aber sie werden mit Fellen bekleidet, ein Zeichen der Fürsorge, der Gnade Gottes. Kain wurde nach dem Mord an Abel in die Wildnis hinausgeschickt, Gericht Gottes. Aber er bekommt ein Zeichen, sodass er vor willkürlicher Blutrache geschützt ist und jeder weiß, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Wie gnädig, wie freundlich von Gott. Also, in der Urgeschichte, eigentlich ja eine Abwärtsspirale der Menschheit, mit dem Gerichtshandeln Gottes, da ist nicht zu übersehen, dass es in diesem Gerichtshandeln Gottes immer auch schon gnädiges Handeln Gottes gibt, Gnadenerweise. Immer wieder erweist Gott sich als freundlich. Und das wird dann nochmal besonders deutlich, als die Flutkatastrophe kommt. Das Gerichtshandeln Gottes. Alle anderen Gerichte werden dadurch in den Schatten gestellt. Und angesichts dieser Flutkatastrophe wird Noah mit seiner Familie verschont und bekommt dann ein großartiges Versprechen. Nämlich, ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, sondern solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was für eine großartige Gnadenzusage. Und so gibt es also immer wieder im Gerichtshandeln Gottes, das in der Urgeschichte dargestellt wird, diese Gnadenerweise und am Ende diese Gnadenzusage Gottes. Wir sprechen da von der Erhaltungsgnade. Gott erhält seine Welt doch trotz allem. Und noch einmal die Frage deshalb, wie geht es denn weiter nach dieser schrillen Dissonanz, nach dieser Abwärtsbewegung? Gibt es da auch noch was anderes als diese immer wieder aufleuchtende Erhaltungsgnade? Und genau diese Frage beantwortet der Abschnitt, den wir eben gehört haben. Und der Herr sprach zu Abraham. So geht's weiter. Gott spricht wieder. In der Urgeschichte wird Menschheitsgeschichte dargestellt. Und diese Menschheitsgeschichte endet mit bedrängenden Fragen. Damit, dass Gott Abraham anspricht, beginnt Heilsgeschichte, Segensgeschichte. Der Herr sprach zu Abraham. Das ist ein Augenblick von unermesslicher Tragweite. Hier beginnt wirklich etwas ganz Neues. Heilsgeschichte, Segensgeschichte. Deshalb sagte ich, ein Schlüsseltext der Bibel. Und das, was sich hier ereignet zwischen Gott und einem Einzelnen, das hat eine unermessliche Bedeutung, eine unermessliche Reichweite. Denn das, was hier zwischen Gott und einem Einzelnen geschieht, von der Welt völlig unbemerkt, das geschieht um der Welt willen. Das geschieht für die Welt. In dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir merken, was hier passiert. In den Teppich der Weltgeschichte, in den Teppich der Menschheitsgeschichte, wird der Faden der Heilsgeschichte, der Segensgeschichte eingewebt. Und dabei ist beides Gottes Sache. Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte, Naturgeschichte und Heils-, Segensgeschichte. Subjekt ist immer der lebendige Gott. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ein Hinweis noch, was das nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, die Weltgeschichte rennt ihrem Verderben entgegen und Abraham wird glücklicherweise vor diesem Verderben bewahrt. Es heißt vielmehr, Abraham wird gerufen, um in der Welt und für die Welt als Segensträger unterwegs zu sein. Abraham wird gerufen und bekommt die Segensverheißung, weil Gott auf diese Weise mit seinem Heil, mit seinem Segen zu allen Menschen will. Wir erkennen hier etwas vom zweifachen Handeln Gottes. Gott handelt immer zur Erhaltung der Welt und zur Rettung der Welt. Das ist der zweifache Dienst Gottes an seiner Welt, bleibend bis heute. Der gegenwärtige, lebendige Gott will diese Welt erhalten, bis er irgendwann sagt, jetzt kommt die neue Welt. Er will sie erhalten und er will sie retten hin zur neuen Welt. Ja, Gott erhält die von ihm abgefallene Welt. Sie bleibt ja seine Welt. Die Ordnungen und Rhythmen der Natur, die für das Leben nötig sind, die haben Bestand. Jesus sagt das übrigens auch in der Bergpredigt. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist der eine Dienst Gottes an seiner Welt. Er erhält sie. Der andere Dienst, seine Liebe ist so groß, dass es ihm nicht genügt, seine Welt sozusagen mehr schlecht als recht zu erhalten und irgendwann enden zu lassen. Er will diese Welt retten. So sehr liebt er sie, dass er Mensch wird. Dieses Geheimnis haben wir zu Weihnachten wieder besonders bestaunt. Wir haben versucht, es zu verstehen. Da ist die heilsame Gnade Gottes erschienen, sagt Paulus. Das ist der andere Dienst Gottes an seiner Welt. Er kommt selbst, um sie zu retten. Er will den Himmel öffnen. Menschen sollen nicht nur hier in ihrem Leben erhalten und bewahrt werden, sondern er öffnet ihnen, indem er selbst kommt, den Himmel, damit Menschen ewiges Leben gewinnen. In dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das sagt Gott, der seine Welt erhalten und retten will. Der Leben erhalten und zur Fülle des Lebens führen will. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Schauen wir an dieser Stelle noch ins Neue Testament. Da lesen wir im Galaterbrief, wie Paulus wieder auf diese Verheißung an Abraham Bezug nimmt und sagt, der Segen Abrahams, der kommt zu den Heiden durch Jesus Christus. Weihnachten. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. So kommt der Segen Abrahams zu den Menschen, zu allen Menschen. Die, die aus dem Glauben sind, sind gesegnet mit dem gläubigen Abraham, lesen wir da im Galaterbrief. So also kommt dieser Segen zu uns, durch den Glauben an Christus, durch Nachfolge. Und so gilt dann auch uns die doppelte Zusage, die Abraham empfangen hat: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Betrachten wir das noch zum Schluss ein wenig. Hier geht es ja um uns. Wenn uns etwas zugesagt wird, dann geht es ja darum, dass wir uns so öffnen, dass wir das Zugesagte auch aufnehmen können, verinnerlichen können, dass es uns erreicht, im besten Falle ausfüllt. Lassen wir uns das also persönlich zusagen. Ich will dich segnen. Das sagt Gott selbst. Er schaut mich dabei an, liebevoll und freundlich. Er erinnert mich noch einmal daran, dass er mir unverlierbare Würde beigelegt hat. Unverlierbar. Die kann ich durch nichts verspielen. Er sagt mir zu, was er einst Israel zugesagt hat: In meinen Augen bist du wertgeachtet und herrlich und ich habe dich lieb. Durch Jesus Christus habe ich dich mit mir versöhnt. Wir gehören zusammen. In Zeit und Ewigkeit bin ich für dich, sagt Gott. Von meiner Liebe kann dich nichts trennen. Und das gilt, wenn du allein oder in Gemeinschaft mit anderen bist, zu Hause oder unterwegs, krank oder gesund. Immer steht darüber meine Zusage, sagt Gott, ich will dich segnen. Deshalb, damit sind nicht nur die Schokoladenseiten des Lebens erfasst, alles. Ich will dich segnen, ob du glücklich oder traurig oder voller Angst bist. Wenn du leidest, leide ich mit. Ich tröste dich. Ich bin nämlich der Tröster. Ich behüte dich. Ich sage dir zu, ich will dir gnädig sein. Lass dir meine Gnade auch gefallen. Ich gebe dir Frieden. Lass ihn auch einströmen in dein Denken und Fühlen. Auch in die Kränkungen und Verletzungen, mit denen du unterwegs bist. Wer kommt schon unverletzt und ungekränkt durchs Leben? Lass meinen Frieden auch da rein, sagt Gott. Ich habe ihn nämlich für dich bereit. Ja, das sagt der dreieine lebendige Gott uns zu. Und wenn wir dann merken, spüren, wie diese göttliche Zusage ermutigt und belebt, dann verstehen wir, was Segen ist und was es auch vom Wort her bedeutet. Es bedeutet nämlich heilschaffende Kraft. Heilschaffende Kraft. Segen, das ist erst im zweiten oder dritten oder vierten Schritt etwas, worüber man nachdenken kann und soll. Es ist gut. Das ist zunächst mal eine Erfahrung, eine Krafterfahrung. Nun kann man ja Kraft so oder so erleben. Ist ja nicht unbedingt gut. Aber dies ist die Erfahrung einer heilschaffenden Kraft, die von Gott selbst kommt. Jürgen Werth hat mal so schön gesagt, seinen Segen, also Gottes Segen, sollst du sehen, hören, schmecken, fühlen. Sein Segen macht das Leben hell und warm, bunt und weit. So kann ich, wenn diese Zusage, die Gott selbst gibt, wenn ich sie höre, aufnehme, verinnerliche, so kann ich leben als gesegneter Mensch. Und dann der zweite Teil der Zusage, du sollst ein Segen sein. Lassen wir uns auch das persönlich zusagen. Und wieder stelle ich mir vor, der lebendige Gott, der uns ja sieht, der schaut uns freundlich und liebevoll an und sagt, du bist reich beschenkt von mir, gesegnet. Und jetzt darfst du teilhaben an meiner Segensgeschichte. Was für eine Bestimmung, was für eine Würde. Ich darf nun teilhaben an Gottes Segensgeschichte mit seiner Welt. Und Gott sagt mir, als geliebter Mensch, kannst du jetzt etwas von meiner Liebe weitergeben? Was für eine Chance! Als Mensch, den ich bejahe, kannst du jetzt auch andere sehen, hören und insbesondere spüren lassen, dass du zu ihnen Ja sagst. Als in meinen Augen wertgeachteter Mensch kannst du jetzt auch anderen Wertschätzung entgegenbringen. In deiner Haltung, in deinem Zuhören, in deinem Reden, in deinem Begleiten. Schau sie wertschätzend an, höre ihnen wertschätzend zu. Gehe wertschätzend auf sie ein. So hast du Teil an meiner Segensgeschichte mit dieser Welt, sagt Gott. So kannst du ein Segen für andere sein. Und dann weitet sich der Blick. Du sollst ein Segen sein für die Schöpfung. Sie ist nämlich gefährdet. Geh achtsam mit ihr um. Schütze sie, so viel du kannst und so weit du kannst. Wir leben ja in einer sehr gefährdeten Welt. Corona-Krise, Klimakrise, Hungerkrise, Wirtschaftskrise. Keiner von uns ist herausgefordert und in der Lage, diese Krisen zu bewältigen. Aber unseren Beitrag können wir leisten als gesegnete Menschen. Sei ein Segen auch für die Schöpfung. So bist du ein Segen auch für nachfolgende Generationen, für die Menschen, die nach dir kommen. Und dann erinnert Gott mich an etwas sehr Grundlegendes. Nämlich, dass er selbst, so stellt er sich ja vor im Alten Testament, er sagt, ich bin der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Solches gefällt mir. Du sollst ein Segen sein, sagt Gott, richte dein Leben daran aus. Sei ein Mensch des Friedens, von dem Frieden ausgeht. Ein Mensch der Hoffnung verbreitet. Ein Mensch des Glaubens, der mit seinem Leben zum Glauben an Jesus Christus einlädt und so Menschen zur Quelle des Lebens führt, damit sie ewiges Leben finden können. Ja, ein weiter Bogen. Es beginnt alles damit, dass Gott uns persönlich zusagt, ich will dich segnen. Und uns dann beauftragt, du sollst ein Segen sein. So haben wir Teil an seiner Segensgeschichte. Da haben wir unseren Platz. So haben wir Teil an seinem Handeln Gottes. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das viele sicherlich kennen. Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können wir das Gesicht der Welt verändern. Als Gesegnete, die segnend leben. Ja, so ist es. Wir haben zu Hause so einen Lesetisch, da liegen immer die Bücher, die bald drankommen. Und da gibt es ein Buch, da gefällt mir der Untertitel besonders gut. Der Untertitel dieses Buches lautet »Doch, wir können die Welt verbessern«. Weltverbesserer haben nicht überall einen guten Ruf. Es gibt ein ausgesprochen despektierliches Reden von den sogenannten Gutmenschen. Doch wir können die Welt verbessern. Ein bisschen. Als Gesegnete, die segnend leben. Eins können wir nicht. Die neue Welt schaffen. Können wir nicht, brauchen wir auch nicht. Aber einst wird Gott selbst den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Und da sind dann alle Segensverheißungen erfüllt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.